Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Die Predigt heute beinhaltet das ein oder andere, was tatsächlich im Blick auf den Lebensweg eines jetzt noch sehr kleinen Menschen vielleicht hilfreich sein kann. Also man sagt ja immer, das Netz vergisst nie. Ich weiß nicht, ob solche Podcasts in 20 Jahren noch zu hören sind, aber vielleicht wird Elis irgendwann mal das hören, was ich jetzt sage und es dann doof oder gut finden. Am vergangenen Donnerstag war ich im Ostkirchlichen Institut Würzburgs. Wisst ihr, was Ostkirchen sind? Man sagt so allgemein orthodoxe Kirchen, aber das ist ungefähr so präzise, wie wenn man Mannschaftssport sagt und meint, man hätte damit Fußball erklärt oder so. Also es gibt sehr viele verschiedene orthodoxe Kirchen. Wir bekamen am Donnerstag so einen kleinen Überblick über diese Konfession, die orthodoxen Konfessionen und Traditionen. Wir, das war Vertreter der ACK, der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Und da saßen auch Vertreter der orthodoxen Kirchen da, zum Beispiel Pater Martinus aus der griechisch-orthodoxen Kirche und Leute aus der äthiopisch-orthodoxen Kirche und syrisch-orthodoxen Kirche. Als ich nach Hause fuhr, war mir, als ob ich 2 Stunden in eine völlig fremde Welt eingetaucht wäre. Obwohl die Leute ja nur erzählt haben. Wir saßen in einem ganz schlichten Büro einfach nur, aber die Art und Weise, wie andere Menschen und andere Kulturen Gott begegnen und ihren Glauben leben, ist so völlig anders, dass ich vermutet habe, also wenn jetzt hier ein, sagen wir mal, koptisch-orthodoxer Christ säße, der würde ein bisschen brauchen, bis er merkt, dass das ein Gottesdienst ist. Überhaupt. Weil das so anders ist. Und wenn man sagen würde, dass ihm, das ist ein Gottesdienst, würde er sagen, nee, da fehlen ganz wesentliche Dinge. Also, im Zentrum steht natürlich bei uns allen der Glaube an Jesus Christus. Aber wie dieser Glaube Ausdruck findet, ist sehr verschieden. In einer Kirche oder in diesen Kirchen, deren Ursprung tatsächlich, also der Ursprung dieser einen Kirchen oder dieser Kirchen zurückgeht auf die ersten Jahrhunderte. Texte, die man heute liest, sind damals entstanden in diesen Kirchen. Für diese Menschen, so schien mir, ist, um Glauben auszudrücken, extrem wichtig, dass man sich einklingt in diese uralten Riten, uralten Texte, alten Ikonen. Und das hat schon was Erhebendes, wenn du denkst, so wie ich meinen Glauben lebe, mit dieser Form, das tun schon hunderte von Jahren Leute genauso. Das hat schon was. Ich bin Teil eines uralten großen Stromes, sozusagen. In unserer Kirche, die es jetzt gerade mal seit 14 Jahren gibt, unsere Denomination ein bisschen länger, aber auch nicht viel länger, kannst du eine Null hinten dran machen, dann bist du schon da, ist es quasi fast umgekehrt. Ich begegne Gott in Formen, die aus dem Heute kommen. Das ist irgendwie ganz wichtig. Können wir vielleicht so symbolisieren, ja? Also Jesus mit Brille. Was vor 10 Jahren irgendwie eine Form war, da werden wir schon skeptisch und sagen, ja, aber die Welt hat sich weitergedreht, das kann fast nicht mehr die richtige Form für heute sein. So, also völlig anderer Zugang zu Gott, ganz andere Philosophie. Vielleicht, habe ich gedacht, ist das so die Suche nach Gott in der Aktualität des Lebens versus die Suche nach Gott in dem gerade von der Aktualität unabhängigen Ewigen, wenn man so will. So meine Interpretation. Heute drehen wir uns um 2 Zugangssorten zu Gott. Die heißen leise und laut. Und ein bisschen ist vielleicht dieses, was ich jetzt gerade beschrieben habe, findet sich vielleicht ein bisschen in diesen beiden Seiten wieder. Der Reihe, für die nicht da waren bisher, die zum ersten Mal heute hier sitzen, der Reihe liegt eine Annahme zugrunde, die wir jetzt heute nicht diskutieren, sondern einfach mal so dahinstellen, nämlich, dass Gott in Jesus Christus erfahrbar wurde und sozusagen ein Gesicht bekam, da oben seht ihr es, nah, unmittelbar, anfassbar in Jesus Christus, Gott. Das ist lange her. Heute ist jedoch Gott in Jesus Christus auch wirklich real, unmittelbar, aber anders. Man spricht dabei vom Geist Gottes oder vom Geist Jesu Christi, der in dieser Welt wirkende und anfassbare, erfahrbare Gott. So, die Reihe dreht sich jetzt um die Frage, wie macht sich denn Gott erfahrbar? Oder wie erfahren Gott Menschen Gott? Und das hängt ein bisschen mit der Unterschiedlichkeit der Menschen zusammen. Und das Begriffspaar heute, was so ein bisschen diese zwei unterschiedliche Seiten beleuchtet, lautet leise und laut. Ich meine dabei nicht leise nur im Sinne von leise. Ich meine ein bisschen mehr, erkläre ich gleich. Und ich meine auch nicht nur laut im Sinne von akustisch laut. Ich meine ein bisschen was anderes. Fangen wir mit leise an. Ein Beispiel für leise. Paulus Uhlmann war 1653 bis 1658 Pfarrer im schweizerischen Appenzell. Ich weiß das, weil meine Eltern dort wohnen. Jetzt ist das schweizerische Appenzell nicht gerade der Nabel der Welt. Schon gar nicht vor 300, 400 Jahren fast. Aber diese Welt war diesem Paulus Uhlmann, dem Pfarrer dort, wohl dennoch zu laut und zu wild und zu sittenlos. Und deshalb zog er sich zurück in eine Höhle oben in den Bergen und gründete dort eine Eremitenklause. Das ist nicht die Klause, aber das ist der Zugang zu dieser Höhle. Da in der Höhle hat er so ein kleines Blockhaus reingestellt und da gab es auch schon so einen Altar, da pilgerte man schon mal manchmal so hin zu dieser Höhle. Leise, Eremitenklause, ja, da oben hörst du nur die Alpen dohlen und die Murmeltiere und den Wind und den Regen, aber sonst ist die alltägliche Welt völlig ausgeknipst. Was du da hast, ist eine Unmenge von Zeit und Leere und Stille und was so passiert, ist Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und der Wechsel der Jahreszeiten. Nichts passiert dort. Ich denke übrigens auch über sowas nach, aber ich weiß nicht, ob ihr mich weiter bezahlt. Also ich weiß nicht, wie er das machte da, ob der ab und zu da runterkam. Gut, übrigens, das ist ein Traumort. Der National Geographic, ja, diese Zeitschrift, hat ein Buch rausgebracht. Da steht drauf, Destinations of a Lifetime, 225 of the World's Most Amazing Places. Und dieser Ort ist auf dem Cover. Also das ist schon was. Müsst ihr mal hin. Kann man heute mit der Bahn hinfahren. Also mit leise meine ich die Zugangssorte zu Gott, wo ein Mensch sich bewusst von den äußeren Reizen der Welt zurückzieht. Zuallererst natürlich von den anderen Menschen, ja, und ihrem Stimmgewirr, von der Informationsflut, vom Überfluss, vom Alltag, vom Genuss auch. Leise meint also, so habe ich das mal genannt, bewusste Beschränkung, Rückzug, Einsamkeit. Das meint leise. Mit laut meine ich das Gegenteil ungefähr. Habe ich ein Beispiel für laut. Ich weiß leider nicht mehr, wer das kürzlich irgendwie sagte. Ich hörte jemanden sagen, ich glaube es war ein Er, ich bin aber nicht mehr sicher. Ich sage jetzt mal Er, gehe einmal im Jahr in die Matthäus-Passion. Das ist jetzt hier Pariser Sinfonie. Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Wer hat das schon mal erlebt von euch? Mal so Matthäus Passion. Ja, immerhin ein paar. Ich noch nicht. Ich habe es dann gestern angemacht während Predigtschreiben, so im Hintergrund. So macht man das wahrscheinlich auch nicht. Aber wenigstens mal so Eindruck. Und er beschrieb diese Musik, das Erleben dieser Musik als Gotteserfahrung. Er sagte so, einmal im Jahr lasse ich mich von dieser Musik mitreißen in den Himmel, so ungefähr. Und der große Philosoph Adorno sagte 1957, wenn ich die Matthäus-Passion höre, dann glaube ich zu wissen, dass das, was diese Musik sagt, nicht die Unwahrheit sagen kann. Also mit laut meine ich jetzt nicht so sehr 95 Dezibel, nicht so in dem Sinne, nicht in diesem hässlichen Laut, sondern ich meine, ich habe jetzt mal ein gefährliches Wort da genommen, aber um es auszudrücken, die Opulenz von Sinneseindrücken. Also das Gegenteil von Beschränkung. Ich meine damit, dass Menschen Gott in der Schönheit begegnen. Gerade nicht im Rückzug von den Reizen, sondern im sich Aussetzen der Reize. Was immer sie dann auch schön finden. Meistens tut man das auf der Lautseite, glaube ich, auch nicht allein, sondern in Gemeinschaft. Wo also die leise Seite die Abgeschiedenheit sucht, da sucht diese andere Seite mehr die Atmosphäre der vielen. Ich denke, dass Musik auf der Lautseite tatsächlich eine relativ zentrale Rolle spielt, aber vielleicht auch jede andere Art von Kunst. Ich bezeichne jetzt Kunst mal als laut, ja, im Sinne von, die spricht dich an, die packt deine Sinne, die stimuliert dich, die macht etwas mit dir. Farben und Formen könnten in diesem Sinne laut sein. Oder Architektur könnte laut sein. Also laut im Sinne von intensiv. Das ist eigentlich das bessere Wort. Hätte auf dem Flyer nicht laut gestanden, würde ich über intensiv reden. Ich denke, nochmal eine gefährliche Aussage, aber ich denke, auf der Lautseite kann man mutig vom Rausch reden. Vom Sinnesrausch. Okay, diese beiden Seiten. Ich will die beiden Zugänge, ich predige heute ein bisschen kürzer, um ein bisschen Zeit für das Interview zu haben. Diese beiden Zugänge noch kurz biblisch begründen. Jedenfalls euch zwei biblische Begriffe in den Kopf setzen, die damit zu tun haben. Und dann ein paar praktische Möglichkeiten aufzählen, wie könnten wir das denn heute aussehen. So. Ich glaube, das biblische Bild für leise wäre nicht eine Berghöhle in der Schweiz, sondern die Wüste. Die Wüste. Wüste ist Reduzierung der Sinneseindrücke. Wüste ist puristisch. Wüste ist das Gegenteil der pulsierenden Städte. Wüste ist lebensfeindlich, unbewohnt. Wüste ist leise. Eremit, das kommt von Eremos und das heißt unter anderem auch Wüste und unbewohnte Gegend. Also die leere Stille der Wüste ist in der Bibel immer wieder mal die Begegnungsstätte zwischen Menschen und Gott. Ich lese mal ein ganz berühmtes Beispiel dafür vor, Markus 1, Vers 9 bis 13. In jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und jetzt? Danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Also können wir lange drüber reden, seltsame Stelle, ne? Was da so alles drin vorkommt. Aber eine Anmerkung nur, ohne den Text jetzt auszulegen. Das ist eigentlich eine Warnung. In der Wüste triffst du offensichtlich nicht nur Gott, sondern auch, ich übersetze das jetzt oder ich interpretiere das jetzt schon mal so ein bisschen, die dunkle Seite in dir oder deine Seite, die für Dunkles ansprechbar ist. Also das merken wir ja manchmal, ne? Also wenn wir mit unseren Gedanken alleine sind, so ein bisschen. Das ist auch nicht nur einfach, mit sich selbst alleine zu sein. Hier steht aber, dass der Geist Gottes ihn dahin führt. Das heißt also, der Dunkelheit in dir zu begegnen, scheint offensichtlich keine Sache, der man ausweichen sollte. Vielleicht sogar eine, wo man nachher stärker daraus hervorgeht, als man reinging. Also das ist auch Wüste. Ich nehme an, dir selbst zu begegnen, das ist auf der leise Seite leichter als auf der laut Seite. So, was könnte Wüste jetzt für uns heute bedeuten? Wo und wie kannst du dich dieser lauten Welt eigentlich entziehen? Und ich gebe zu, ich bin da ein bisschen ratlos. Ich kann ein paar Türen aufmachen, aber ich habe gedacht, irgendwie weiß ich nicht, wie es geht, so richtig. Denn wenn deine Welt so ungefähr ist wie meine, dann ist die ziemlich laut und ziemlich voll. Dann schreit dich manchmal der Terminkalender an. Dann zwingt dir der Autoverkehr sein Tempo auf. Selbst wenn dieses Tempo extrem langsam ist, ist das überhaupt nicht Entschleunigung, sondern das ist super anstrengend, Stau. Das Internet hält dich dauernd auf dem Laufenden, was so ist. Deine Kinder, wenn du welche hast, brauchen deine Aufmerksamkeit zu Recht. In deinem Kopf schwirren Probleme, Arbeitsplatz, Urlaubsplanung, schöne Probleme, aber schwirren auch noch darum, dein Auto in der Werkstatt, draußen mäht einer Rasen. Diese Welt ist laut. Am Wochenende wirst du feiern und die Oma besuchen. Diese Welt ist laut und du lebst nur im beschaulichen Würzburg. Wir haben hier Leute aus Berlin. Ja. Also, wo gibt's hier Wüste? Sicher nicht da, wo es laut ist, glaube ich. Also müsste man die Wüste aufsuchen irgendwie. Wenn man das ernst nimmt, diese leise Seite hier, dass die wichtig ist, dann müsste man eigentlich einmal im Jahr ein paar Tage völlig raus. Müsste man eigentlich tun. Ich weiß nicht, ob das von euch jemand macht oder schon mal gemacht hat. Ja, einmal im Jahr raus, Kloster oder Berghöhle. Müsste man eigentlich machen. Handy aus. Oder einmal im Monat einen Tag. Oder einmal am Tag eine halbe Stunde. Oder alles drei. Also Wüste, wo auch immer du sie findest, du musst sie auf jeden Fall fast herstellen. Du musst sie zumindest aufsuchen. Und dich aktiv den Reizen entziehen, wenn du das willst. Indem du sie bewusst irgendwie abschaltest. Handy auf Flugmodus. Ich habe gedacht, vielleicht geht's am frühen Morgen besser als an anderen Tageszeiten. Das scheint da immer, da scheinen die meisten Leute zu schlafen. Vielleicht geht's außerhalb der Stadt besser als innerhalb der Stadt. Vielleicht geht es in extra dafür geschaffenen Räumen besser als in deinem Büro, also zum Beispiel einer Kapelle oder Kirche. Und noch ein letzter Gedanke, vielleicht kann die Praxis des Fastens dabei helfen. Markus sagt das zwar nicht, aber Matthäus, dass Jesus da in der Wüste 40 Tage lang auch gefastet hat, sich der Nahrung entzogen hat. Viele tun das, das gehört irgendwie in vielen Traditionen zum geistlichen Übungen. So. Faste mal ein paar Tage Internet und guck mal, was das mit dir macht. Weiß es nicht. Faste mal ein paar Tage Serien oder Wochen. Oder was anderes, was Reiz ist und Zeit kostet. Vielleicht findet man so ein Stück Wüste in der lauten Welt. Ich weiß nicht, müsste man probieren. Okay, das war meine Ratlosigkeit an der Stelle. Sucht mal. Noch zur Lautseite. Was halte ich hier für einen zentralen biblischen Begriff? Ich würde diesen Begriff nennen, jetzt, den ich jetzt nenne. Der steht für mich dafür. Es ist das Feiern. So sehr ich jetzt die Wüste betont habe, muss ich jetzt betonen, der Mensch ist nicht für die Wüste geschaffen. Zu lange in der Wüste bleiben, das lässt deine Seele nicht nur zur Ruhe kommen, sondern zur totalen Ruhe. Ja, also in der Wüste kommst du um irgendwann. So, also der Mensch ist nicht für die Wüste geschaffen. Seele heißt im Hebräischen Nefesh, da steht das Wort Nefesh und ich habe das schon manchmal gesagt hier. Das ist auch ein Wort, was für hungrige Kehle, so könnte man auch übersetzen. Also der Mensch ist sozusagen ein hungriges Wesen, der hat Bedürfnisse, die wollen gestillt werden. Und das ist nichts Schlechtes an ihm, was man abschalten müsste am besten, sondern so ist der Mensch. Der ist nicht für die Wüste geschaffen, sondern für, ich würde sagen die Berge, aber es ist der Garten. Genesis, ne? Der Garten. Also das ist ein Bild für üppigen Lebensraum, für Farben, Gerüche, Sinnlichkeit, unbegrenzte Nahrung. So. Man könnte sagen, der Mensch ist für den Rausch der Sinne geschaffen. Es ist kein Wunder, dass sich in vielen Religionen dieser Glaube oft in den großen Festen ausdrückt. Ne? Weihnachten, Passafest, so die Feste. Und bei diesen Festen spielt das Schmecken eine Rolle, das Riechen, das Fühlen, das Hören, das Sehen. Es ist kein Wunder, dass typisch menschlich die Kunst ist. Also ein Eichhörnchen interessiert sich selten für Kunst, soweit ich weiß. Das ist irgendwie, das gehört zu unserem Menschsein. Es ist kein Wunder, dass gemeinsam Essen für uns mehr ist als einfach nur Fastfood, sondern das hat auch in der Religion eine Bedeutung, Abendmahl. Das erste Wunder Jesu, da versorgt er eine schon ziemlich angetrunkene Hochzeitsgesellschaft, weil die schon ein paar Tage durchfeiern, mit Wein. Es ist kein Wunder, dass viele Menschen ihre Gottesbegegnung mit Musik in Verbindung bringen und manche sogar mit Tanz. Und jetzt noch was Gefährliches, aber ich habe gedacht, gehört eigentlich hierhin. Ich weiß nur nicht, was ich damit anfangen soll. Manchmal wird ja sogar Sexualität mit Religion in Verbindung gebracht. Und so verzerrt und seltsam das dann sein mag. Aber eigentlich kann doch unmöglich gesund sein, dass man eines der stärksten Bedürfnisse des Menschen völlig versucht abzukoppeln und von Glaube unabhängig zu denken oder sogar diametral gegengesetzt zu denken. Ich weiß nicht, was ich damit sagen will, aber denk mal drüber nach. Also irgendwie ist das wäre das Fühlen, ja, bei der fünf Sinne. Das ist ziemlich unterbelichtet bei uns. Nun gut. Der Geist Gottes ist jedenfalls ein Geist des Lebens. Sein Wesen wird mit Wasser verglichen und nicht mit Sand. Wo er wirkt, blüht Lebendigkeit auf. Was könnt ihr tun, um das Feiern in euer Leben zu integrieren? So, bevor ich dazu ein paar praktische Sachen sage. Ich ahne ein bisschen, dass das für die meisten von uns nicht so sehr die Frage ist. Ich ahne ein bisschen, dass so wie wir hier sitzen, wir den Umweg über die Wüste gehen müssten, um wieder feiern zu lernen. Wir sind umgeben von so viel Opulenz und Schönheit, aber ich habe den Eindruck, oft können wir das Göttliche darin gar nicht mehr wahrnehmen, weil wir so zugedröhnt sind. Darum ist mein Plädoyer heute ein bisschen einseitig für diese leise Seite. Aber das Ziel des Weges ist nicht die Wüste, sondern das Feiern. Und ein paar unter euch, ich glaube, es sind ein paar nur, denen empfehle ich allerdings die Lautseite. Ich glaube, es sind weniger, aber es mag hier Leute geben, die sich seit langem unfreiwillig in der Wüste befinden. Also manchmal zum Beispiel Schicksalsschläge, die da bist du plötzlich in Einsamkeit und in Stille und du kannst das Leben kaum mehr an dich ran. Oder so eine selbstgewählte Askese einer bestimmten Frömmigkeit, die dem Genuss per se skeptisch gegenübersteht. Vielleicht auch einfach übertriebene Sparsamkeit. Und ihr spürt vielleicht, meine Güte, wann habe ich eigentlich das letzte Mal so richtig mich lebendig gefühlt? Dann empfehle ich das Feiern. Geh am Mittwoch, kommende Mittwoch, zum Weinfest am Stein da oben. Es spielt von wegen Lisbeth, diese Band ist gut. Ich kann nicht da sein. City Church Sitzung ist eigentlich schon eine Sünde, ja. Also geht ihr hin. Und wenn das Lied kommt, wenn du tanzt, dann sing es mal für mich mit. Mach was Schönes, was du dir eigentlich nicht gönnst. Miete das Cabriolet über das Wochenende. Geh einen Tag in die Therme, wenn du das magst. Setz dich mit zu teurem Rotwein und Freunden da oben an der Steinburg auf die Mauer und schau auf Würzburg runter abends. Ruiniere mit Freunden deine Küche, indem du exotische Dinge kochst, die du auch noch nie gekocht hast. Setz dich mit Kopfhörern nachts in den Wald. Oder vielleicht nicht in den Wald irgendwo, wo es nicht ganz so unheimlich ist, aber mal ja auf die Felder da oben. Mach mal sowas. Fahr nach Paris in eine Kunstausstellung. Kauf irgendwie Karten für ein Champions League-Spiel. Mach irgendwas mit Badewanne und Kerze und deinem Liebsten, was wir nicht wissen wollen. Aber feiere das Leben und während du das tust, danke dem Erfinder all dessen. Und für euch, die zu christlich sind, um für solche Verschwendungen offen zu sein, euch sage ich, Gott wird eines Tages fragen, wie gut dir seine Welt gefallen hat. Und er wird sehr beleidigt sein, wenn du da sagst, ja, na gut, ich habe Wüste gesehen und nichts anderes getan, als gebetet und gefastet. Er wird beleidigt sein. Okay, Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.